Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Herzlich willkommen zur Wortzeit, die an diesem Sonntag zugleich der letzte Gottesdienst vor den Schulsommerferien ist. Wir begrüßen Professor Dr. Peter Mommer aus Bochum, der uns als Alttestamentler Gott in der Geschichte nahebringen will. Und wir beschließen das Halbjahr von den Ferien, das aus unserer Alltagsgeschichte in die Urlaubsgeschichten führen soll, weshalb wir heute wieder mit einem Segenskreis draußen vor der Kirche den Gottesdienst beenden, in Verbindung mit den Kindergottesdienstkindern. Euch, die Kinder aus dem Kindergottesdienst, bitten wir jetzt aber zunächst nach vorne, um eure Kerze anzuzünden und zu hören, was ihr denn heute Morgen, während wir hier uns mit Gott und Geschichte beschäftigen, was euch beschäftigen wird.
Bitte schön.
Wir lassen heute dieses Schuljahr zu Ende gehen und das wollen wir feiern. Wir lassen es uns gut gehen, wir werden spielen, wir werden singen. Wir werden feiern, Abendmahl miteinander und wir feiern heute auch Abschied. Abschied von den Großen, die nach den Ferien in den Katechumenenunterricht wechseln und auch Abschied von zwei lieben Mitarbeiterinnen von Gabi und von Dana. Aber wir hoffen, dass heute die Freude trotzdem überwiegt und das Vertrauen, dass Gott mitgeht, wie er durch dieses Jahr gegangen ist, dass er in die Ferien mit uns geht. Und auch an alles, was danach kommt.
Deshalb sprechen wir jetzt noch ein Gebet für euch. Guter Gott, wir danken dir für unsere Kinder, die du in unserer Mitte beschenkst mit deinem guten Geist und dass sie mit uns fröhlich feiern dürfen, dass du ein Gott bist, der mit uns unterwegs ist, durch unser Leben, an die verschiedenen Orte, wo wir sind und dass wir dir vertrauen dürfen in allen Abschieden und allen Neuanfängen. Sei mitten unter uns und segne unsere Kinder. Amen. Diesen Segen drücken wir immer mit dem Segenstunnel aus. Wer hier öfter im Gottesdienst ist, weiß jetzt schon Bescheid, dass alle bitte aufstehen und die, die an den Gängen sind, eine Brücke bilden, durch die der Auszug gelingen kann. Lasst uns miteinander den Psalm 42 im Wechsel sprechen. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst. Mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Was hast du für mich in meiner Seele? Du bist so unruhig in mir. und wir singen gemeinsam.
Meine Seele sucht nach dir und du suchst mich an. Meine Seele sucht nach dir und du siehst mich an.
Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Lebendiger Gott, oft verbringen wir unser Leben im Abstand. Wir halten Abstand von Menschen, die unsere Nähe brauchen. Wir halten Abstand von Leid und Elend und davon Mitleid zu haben. Wir halten Abstand von dir und der Suche nach deiner Nähe, obwohl wir wissen, dass du unser Leben und unser aller Geschichte lenkst und es zum Guten führen willst. Öffne unsere Augen, unsere Herzen und unsere Hände. Zu dir dürfen wir rufen. Gottes Wohnung bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Das dürfen wir hören und glauben. Gott, geduldig und von großer Treue, gib uns Anteil an der Weite deines Herzens. Öffne unsere Ohren für dein Wort, überzeuge uns mit deiner Güte und erfülle uns Herz und Sinn mit deiner Gerechtigkeit. Das bitten wir im Namen Jesu Christi, deines Sohnes, unseres Bruder und Herrn.
Liebe Gemeinde, wir haben heute zwei Lesungen. Die erste Lesung finden wir im 5. Buch Mose, dem Kapitel 26, die Verse 5 bis 9. Du sollst anheben und sagen vor dem Herrn, deinem Gott: Mein Vater war ein Aramäer, dem Umkommen nahe, und zog hinab nach Ägypten und war dort ein Fremdling mit wenigen Leuten und wurde dort ein großes, starkes und zahlreiches Volk. Aber die Ägypter behandelten uns schlecht und bedrückten uns und legten uns einen harten Dienst auf. Da schrien wir zu dem Herrn, dem Gott unserer Väter. Und der Herr erhörte unser Schreien und sah unser Elend, unsere Angst und Not. Und führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand und mit ausgestrecktem Arm und mit großem Schrecken durch Zeichen und Wunder. Und brachte uns an die Stätte und gab uns dies Land, darin Milch und Honig fließt.
Die Epistel steht im Brief des Paulus an die Epheser im 2. Kapitel, die Verse 12 bis 18. Es ist der Text, wie wir ihn in der Basisbibel finden. Denkt daran, dass ihr damals von Christus getrennt wart. Ihr wart ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels. Fremde, für die keiner der Bundesschlüsse galt, mit denen Gott sein Versprechen gab. Ohne Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Aber jetzt gehört ihr zu Christus Jesus. Ihr, die ihr einst fern wart, seid ihm nahe gekommen durch das Blut, das Christus vergossen hat. Ja, Christus selbst ist unser Friede. Er hat aus den beiden Teilen eine Einheit gemacht und die Mauer niedergerissen, die sie trennte. Er hat die Feindschaft zwischen ihnen beseitigt, indem er seinen Leib hingab. So hat er das Gesetz und die Gebote aufgehoben, mitsamt ihren Vorschriften. In seiner Person hat er die beiden Teile zu einem neuen Menschen vereint und dadurch Frieden gestiftet. Zugleich hat er die beiden Teile durch seinen Tod am Kreuz als einen Leib mit Gott versöhnt. So hat er durch seinen eigenen Tod die Feindschaft getötet. Er kam und verkündete Frieden. Friede für euch in der Ferne und Friede für die in der Nähe. Denn durch ihn haben wir alle Zugang zum Vater, weil wir einen Geist empfangen haben. Halleluja. Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen, deinem Namen, du Höchster, des Morgens deine Gnade und des Nachts deine Wahrheit verkündigen. Halleluja.
Halleluja.
Lasst uns miteinander unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, gelitten Frau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Eins, eins. Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, von dieser Stelle auch ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, mit Ihnen heute diesen Gottesdienst zu feiern und vor allen Dingen mit Ihnen gemeinsam nachzudenken über ein Wort der Heiligen Schrift, in diesem Fall aus dem Alten Testament, aus dem Buch Genesis, dem ersten Buch Mose im 50. Kapitel. Das ist gleichzeitig der Predigtext des heutigen Tages. Die Brüder Josefs fürchteten sich in Ägypten, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach: So sollt ihr zu Josef sagen: Vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Gott und Geschichte, darum soll es gehen in dieser Predigt, darum geht es in dem, was wir gerade gehört haben aus der Josefsgeschichte. Es ist das Ende dieser wunderbaren Erzählung von den Erlebnissen des Josef, der zunächst ja als ein überheblicher Jugendlicher seine Brüder bis zur Weißglut treibt, anschließend von ihnen ordentlich verdroschen wird. Sie können sich gerade zurückhalten, ihn zu töten. Sie dann nach Ägypten verkaufen, wo er relativ schnell einen rasanten Aufstieg hinlegt. Er wird zum zweiten Mann im ägyptischen Staat. Und, wie es die Geschichte will, seine Brüder kommen zu ihm, um Getreide zu kaufen, während einer Hungersnot im eigenen Land. Es geht ein wenig hin und her. Am Ende erkennen sie ihn. Und ganz zum Schluss dann das, was wir jetzt hören: Ihr Vater Jakob ist gestorben und die Brüder haben nun Angst, Josef könnte sich an ihnen rächen. Hier in diesem Abschnitt zieht der Erzähler das Resümee der Josefsgeschichte, die sich unter anderem auch darin auszeichnet, dass in ihren 13 Kapiteln von Gott nur an 2, 3 Stellen überhaupt ausdrücklich die Rede ist. Unter anderem hier ganz am Ende. Und ich nehme diese Erzählung zum Anlass, darüber nachzudenken, wie das denn eigentlich ist mit dem Handeln Gottes in der Geschichte. Und da habe ich heute sozusagen eine Steilvorlage. Zum Teil wusste ich das schon angesichts des Predigtextes, zum Teil habe ich es gerade erst bei der alttestamentlichen Lesung nochmal richtig deutlich zu spüren bekommen. Sie können das nicht wissen, deshalb erzähle ich es Ihnen. Das, was wir gerade gehört haben aus dem Buch Deuteronomium, ein umherziehender Aramäer war mein Vater, das war der Text, den ich beim ersten theologischen Examen aus dem Stand heraus übersetzen sollte aus dem Hebräischen. Nun konnte ich halbwegs Hebräisch, aber diesen Text konnte ich natürlich auswendig, weil es ein ganz berühmter Text ist, das sogenannte kleine geschichtliche Credo. Und Sie können sich vorstellen, als jemand, der da durch die Mangel gedreht wird, freut man sich natürlich ganz besonders für so ein Geschenk. Und das Zweite, und das wusste ich natürlich schon länger, bei meiner Hebräischprüfung, und das ist jetzt schon ewig her, bei meiner Hebräischprüfung kriegte ich auch aus dem Stand heraus, ohne Vorbereitungszeit in der mündlichen Prüfung, genau diesen Vers, Genesis 50, Vers 20, vorgelegt. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Warum war das so gut? Nun, ich hatte gerade vorher eine Veranstaltung besucht, Bibelkunde des Alten Testaments, und da sollte man bestimmte Kernstellen auswendig lernen, fettgedruckt in der Lutherbibel, und dieser war einer davon. Und den konnte ich auswendig. Ha! Das sind so Momente, wo man denkt, ja, der liebe Gott meint es gut mit mir. Aber das Ganze hatte auch einen Haken. Denn, und das können Sie sich leicht vorstellen, wenn Sie dieses Wort hier hören, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, nämlich um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk, das hört sich im Hebräischen schon deutlich anders an als bei Luther im 16. Jahrhundert. Und ich hatte diesen Vers natürlich im Kopf. Und diese Prüfung lief für mich so ab, dass ich krampfhaft versuchte zu verbergen, dass ich den eigentlich auswendig kann. Was ich zunächst also als ausgesprochen günstig erwies, hatte dann am Ende doch einen erheblichen Pferdefuß. Und was soll ich sagen, die Prüfung lief auch nur so mäßig. Mich hat es an der Stelle noch einmal wieder darauf gebracht, nachzudenken, wie das denn mit dem Handeln Gottes in der Geschichte ist. Gerade letzte Woche war ich zur Verabschiedung einer lieben Kollegin an der Lutherischen Universität in Budapest. Und da hielt einer ihrer Kollegen einen kurzen Vortrag und sprach ein sehr freundliches Grußwort und sprach ganz selbstverständlich davon, dass es doch ein Gottesgeschenk sei, dass diese Kollegin vor etwa 20 Jahren aus Deutschland nach der Wende nach Ungarn gekommen sei, um dort an der Lutherischen Universität Altes Testament zu unterrichten und die lutherische Kirche in Ungarn, eine kleine Kirche, dadurch doch ein ganzes Stück voranzubringen und die theologische Ausbildung dort zu stärken. Das war für ihn ganz selbstverständlich, dass das, was andere vielleicht Zufall nennen möchten, dass das mit Gottes Handeln zu tun hat. Und in der Tat, wenn man einmal auf dieser Spur ist, dann fallen einem natürlich viele Dinge ein, wo man sofort sagen möchte, ja, da spüren wir Gott in der Geschichte. Oft habe ich es gehört, 1989, nach dem Fall der Mauer und dem sich abzeichnenden Ende des Gegenübers der beiden Blöcke. Da waren nicht wenige Leute, die davon erzählten, dass Gott da seine Hand im Spiel habe. Ich habe es gehört nach der doch relativ friedlichen Revolution in Südafrika, wo Menschen davon sprachen, dass es Gottes Fügung sei, dass dort zwei Menschen aufeinander getroffen waren, de Klerk auf der einen Seite und Mandela auf der anderen, die, obwohl sehr unterschiedlich, dafür sorgten, dass der Übergang dort in Südafrika doch einen relativ friedlichen Verlauf genommen hat. Ja, da möchte man als gläubiger Mensch gerne nicken und sagen, in der Tat, da spüren wir Gott. Aber dieses Bemerken Gottes in der Geschichte hat gleichzeitig ja auch eine schwierige Seite. Denken Sie etwa an die Menschen, die in den Ersten Weltkrieg zogen, 1914, und die das taten für Kaiser, Gott und Vaterland. Und die fest überzeugt waren, jedenfalls doch eine ganze Reihe von ihnen, die fest überzeugt waren, dass sie, indem sie in den Krieg gegen Frankreich zogen, etwas Gutes taten und Gott selbstverständlich auf ihrer Seite dabei sei und Gott ihnen diese Gelegenheit in die Hand gegeben hat. Oder denken Sie an die Nazizeit, wo zwar nicht so oft von Gott die Rede war, aber von der Vorsehung, die den Führer geschickt habe, der Deutschland zu neuer Größe führte. Und denken Sie daran, dass auch und gerade in den Kirchen, und wir müssen es sagen, ja, auch und gerade in der evangelischen Kirche, nicht wenige waren, die das genau so sahen. Ja, So einfach ist das also gar nicht mit dem Handeln Gottes in der Geschichte. Das Alte Testament in seiner gesamten Breite ist überzeugt davon, dass Gott selbstverständlich am Menschen und in der Welt handelt. Aber das Problem dabei ist, dieses Handeln zu erkennen. Es ist schwierig. Und Sie können das quasi täglich in den Nachrichten beobachten. In Ländern, in denen die Religion für den Einzelnen wie für die Gemeinschaft eine stärkere Rolle spielt, als sie das bei uns etwa tut, da ist immer wieder von Gott die Rede, der dies oder das will oder dies oder das getan hat. Und ein zweites Problem gibt es bei dieser Sicht der Dinge. Ich habe jetzt gerade von den positiven Ereignissen berichtet. Aber es gibt ja auch die anderen. Es gibt ja auch die nicht so guten Ereignisse. Es gibt ja auch die kleinen und großen Katastrophen in unserem eigenen Leben und im Leben anderer, die uns durch den Fernseher und via Internet ins Haus transportiert werden, bei denen wir, wenn wir denn vom Handeln Gottes in der Geschichte reden, auch fragen müssen, wo ist Gott denn da? Oder warum ist er da nicht? Wenn wir es mal runterbrechen auf die eigene Person, dann gibt es natürlich die gelungenen Lebensläufe, bei denen man gerne bereit ist zu sagen, ja, Gott hat mich in meinem Leben begleitet oder er begleitet mich. Ich erinnere mich an die Geburtstagsbesuche unseres Gemeindepfarrers bei meiner Oma. Jedes Mal, wenn er auflief, kam er wieder mit derselben Geschichte. Ach, das ist doch so schön, dass Gott sie über so lange Jahre in ihrem Leben begleitet hat. Dabei ließ er außer Acht, dass das Leben meiner Großmutter keineswegs so einlinig und gerade verlaufen war, sondern durchaus Sprünge und Risse hatte. Aber von diesen Sprüngen und Rissen erzählte er nichts. Er meinte es absolut gut und ich habe diesem Mann viel zu verdanken. Aber je öfter der Geburtstag meiner Oma kam, wurde vor allen Dingen meine Schwester, die dabei saß, immer ärgerlicher und sagte, wenn der das nochmal sagt, dann sage ich ihm mal was dazu. Ja, was ist mit den krummen Lebensläufen? Was ist mit den losen Enden, die wir manchmal in der Hand haben? Wie ist es mit dem Handeln Gottes da? Schauen wir nochmal auf die Josefsgeschichte. Josef, am Ende dieser sehr verwickelten Biografie, die er selber hat, Josef ist überzeugt davon, dass Gott selbstverständlich in seinem Leben eine Rolle gespielt hat und dass der Ort, wo er jetzt ist, der Ort ist, den Gott ihm zugewiesen hat. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Für Josef, und das heißt für den Erzähler, ist völlig klar, dass Gott in der Geschichte handelt. Aber der Erzähler geht mit dieser Erkenntnis sehr behutsam um. Ich erzählte es gerade schon einmal, wenn man die Josefsgeschichte mal ganz durchliest, stellt man fest, dass anders als im Alten Testament sonst von Gott so gut wie nicht die Rede ist. Man hat das Gefühl, die Erzählung läuft und Gott spielt keine große Rolle. Hier am Ende, in dem Deutewort der ganzen Geschichte, in dem Schlüssel der Erzählung, da kommt das Resümee und das heißt doch, Gott ist in der Geschichte gegenwärtig. Er ist präsent. Aber diese Präsenz spüren wir nicht. Oder wir spüren sie nicht immer. Wir spüren sie vielleicht hier und da. Aber wir dürfen sicher sein, dass er da ist. Und die Geschichte, wie hier, eines ganzen Volkes, aber auch die Geschichte eines jeden Einzelnen und einer jeden Einzelnen von uns begleitet. Josef deutet die Geschichte hier aus der Retrospektive, also von hinten aus. Und das macht, glaube ich, Sinn. Jedenfalls, wenn ich mein eigenes Leben anschaue. Mein Leben, wie das der allermeisten, verlief auch nicht einlinig. Keineswegs. Und es hat Situationen gegeben, in denen ich mir gewünscht hätte, es wäre anders. Auch hier kann ich es an einem ganz einfachen Beispiel erzählen. Ich wollte während meines Studiums für mein Leben gern in Kiel studieren. Ich habe so eine gewisse maritime Ader und dachte, das ist prima. So an der Ostsee, klasse. Und da bin ich nach meinem vierten Semester hier an die Ostsee gefahren und habe mich umgeguckt und suchte also ein Zimmer. Und das klappte nicht sofort. Und dann traf ich einen Freund, der sagte, Mensch, ich fahre morgen nach Marburg. Ich unterschreibe da einen Vertrag fürs Zimmer und ich studiere da weiter. Hast nicht Lust mitzukommen morgen? Es waren Semesterferien, ich hatte nichts Besseres vor. Also fahre ich mit ihm nach Marburg. Wir stehen beim Studentenwerk. Er unterschreibt seinen Vertrag, guckt die Dame mich an und sagt, suchen Sie auch ein Zimmer? Eigentlich nicht. Sagte, ich hätte hier was für Sie. Tja, so bin ich nach Marburg gekommen. Da wollte ich gar nicht hin. Und ich sage Ihnen was, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, aber ich fing dann im Wintersemester dort an. Und ein Wintersemester in Marburg ist kein Spaß. In diesem engen Lahntal hängt der Nebel tagelang. Und wenn man also nicht ganz robust ist, dann wird man depressiv. Noch dazu waren die Veranstaltungen damals brechend voll. Und ja, ich saß da und träumte von der Ostsee. Ich habe dann in Marburg meinen späteren Doktorvater kennengelernt, der gerade Geburtstag hat und wo ich gleich im Anschluss zum Mittagessen eingeladen bin. Und die Begegnung mit ihm hat mich persönlich sehr viel weitergebracht. Sie hat dafür gesorgt, dass ich am Ende eine Doktorarbeit schreiben konnte. Sie hat dafür gesorgt, dass ich zunächst eine Stelle an der Universität als Assistent hatte und am Ende hat es mir auch eine Professur beschert. Wahrscheinlich säße ich heute noch am Ostseestrand und würde Fische fangen, wenn die Dinge nicht so gekommen wären. Was soll ich sagen? Ja, ich glaube, dass das etwas mit Gott zu tun hat. Aber wenn Sie mich damals gefragt hätten, in diesem ersten Marburger Semester im nebligen Lahntal, dann hätte ich Ihnen gesagt, nee, also eigentlich wollte ich was ganz anderes. Mein Leben hat noch manche Sprünge bekommen. Manche haben mich auch sehr beschwert, ganz anders als das hier. Aber heute, wenn ich auf das zurückblicke, dann bin ich dankbar. Dankbar für das, was ich heute habe und wo ich heute bin. Und weil ich an Gott glaube, glaube ich, dass das was mit Gott zu tun hat. Warum glaube ich das? Ich glaube es deshalb, weil die Bibel immer wieder genau davon erzählt. Weil sie immer wieder erzählt von Begegnungen Gottes mit den Menschen oder des Menschen mit Gott. Und weil sie diese Geschichten nicht erzählt als in rosaroten Tüll eingepackt, sondern gerade im Alten Testament, weil sie die Geschichten erzählt, immer auch mit einem gewissen Bruch. Und weil sie am Ende immer davon reden, dass Gott es gut machen will. Ja, ich glaube daran, dass Gott in der Geschichte handelt. Wenn ich das nicht täte, hätte ich einen eigenartigen Glauben, denn dann wäre Gott ein zahnloser Papiertiger. Ein Gott, der nicht in der Geschichte handelt. Ein Gott, der nicht in meinem Leben handelt, der ist, verzeihen Sie mir das deutliche Wort, der ist im Grunde überflüssig. Oder umgekehrt, dann ist mein Glaube überflüssig, wenn ich nicht daran glaube, dass mein Leben etwas mit Gott zu tun hat. Und wenn ich die biblische Überlieferung als Ganze mir vornehme, dann ziehe ich daraus den Schluss, dass es Sinn macht, das eigene Leben, aber auch das Leben einer Gemeinschaft, einer Gesellschaft, aus Gottes Hand anzunehmen und zu bejahen. Bei den Umwegen, die das Leben nimmt, dabei Gott nicht aus den Augen zu verlieren, so wie Josef in Ägypten. Auch wenn er jetzt seinen Glauben nicht auf dem Tablett vor sich herträgt, dann ist doch für ihn ganz klar, dass Gott auch in den Niederungen des Lebens da ist. Einer der großen Theologen des 20. Jahrhunderts, Paul Tillich, hat mal gesagt, Gott ist nicht in der Höhe, sondern Gott ist in der Tiefe. Und genau da braucht man ihn ja auch. In der Tiefe. Als Fundament, wo er uns hält und trägt. Nun ist es wie bei einem Haus, das Fundament sieht man nicht immer. Und glücklicherweise muss man an das Fundament auch nicht oft ran. Aber ohne das Fundament wird die ganze Hütte zusammenbrechen. Und so ist es in der Tat mit Gott. Da, wo das Leben mal nicht aufgeht, wo man die losen Enden am Ende in der Hand hält, da tun wir gut daran, unsere ganze Hoffnung auf Gott zu setzen. Worauf denn auch sonst? Und im Wissen um Gott im Hintergrund, da geht man, glaube ich, mit dem eigenen Leben und auch mit dem Leben der anderen demütiger um, als wir das manchmal so tun. Das heißt für mich, nicht überheblich zu werden da, wo es gut läuft, sondern eher dankbar zu sein. Dankbar und auch vergebungsbereit. Bin ich denn an Gottes Statt, sagt Josef hier, ja in der Tat. Bei all dem, was mir auch an Widerständigem begegnet ist, da bin ich durchaus für ein offenes und deutliches Wort, aber am Ende eben für Vergebung. Das Ziel des Handelns Gottes, das beschreibt Josef hier sehr schön. Um am Ende ein großes Volk am Leben zu halten. Gott gedenkt es in der Summe gut zu machen, nicht böse. Und dazu gehört die Versöhnung. Wenn wir also fragen nach dem Handeln Gottes in der Geschichte, im Großen, dann ist für mich ein Prüfstein dabei, ob die Entwicklung, ob das, was passiert, ob das der Versöhnung dient. Einer Versöhnung, die am Ende zu dem führt, was die Bibel Shalom nennt. Das übersetzt man gern mit Frieden, aber es heißt viel mehr. Shalom, wer mal Hebräisch gelernt hat, weiß das. Shalom, das ist der Zustand, wo alles gut ist, wo alles heil ist. Shalom, das ist der Zustand, wo die Wunden heilen und wo sich die Menschen offen in die Augen sehen können. Der Erzähler der Josefsgeschichte sieht darin das Ziel aller Geschichte. Und wenn wir also zu Recht vom Handeln Gottes in der Geschichte reden, dann müsste das immer unser Prüfstein sein, zu gucken, ob das, was da passiert, der Versöhnung und dem Heil dient. Und wenn es das tut, dann habe ich gar kein Problem damit, auch in den politischen Zusammenhängen davon zu reden, dass Gott in der Geschichte handelt, ja, und dass Gott da gegenwärtig ist. Aber eben nur dann. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.
Einige Dinge, die ich Ihnen noch mitzuteilen habe. Wir hatten im Klingelbeutel am letzten Sonntag 100,48 Euro, in der Kollekte 90,90 Euro und legen heute am Ausgang zusammen für die Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler. Das ist eine EKD-weite Stiftung, die Kirchengemeinden darin unterstützt, ihre Kirchen zu erhalten und zu sanieren. Heute legen wir was zusammen, demnächst stellen wir dann einen Antrag, wo wir selbst was brauchen. Das wird die richtige Reihenfolge sein, wie man das in solchen Fragen miteinander tun muss. Danke dafür, was Sie zusammenlegen. Wir haben kirchlich getraut Kevin Frederick und Katja Rebecca Strunnen, geborene Meier. Und wir haben kirchlich bestattet Ingrid Czerwinski, Gartenstraße im Alter von 84 Jahren und Horst Ennepa, Männerstraße im Alter von 76 Jahren. Guter Gott, du gehst unsere Lebenswege mit, wo zwei Menschen zueinander finden und wo Menschen von dieser Erde gehen und wir sie loslassen müssen. Du bist auf unseren Höhenwegen und unseren tiefen Trauerwegen an unserer Seite. Lass uns das erfahren und spüren, dass es am Ende gut wird, weil du unter uns wirksam bist. Amen. Timon, war es über 15.000 Euro beim Sponsorenlauf, habe ich gehört, nicht ganz? Noch nicht ganz, aber es hat sich dem so angenähert. Also allen ganz herzlichen Dank, die am 1. Juli beim Sponsorenlauf mitgemacht haben und die ihn gesponsert haben. Sie können jetzt noch was Gutes tun, nämlich den Beitrag überweisen. Das ist auf jeden Fall hilfreich, dann kommt das Geld an dieser Stelle auch zusammen. Wie bitte? Die meisten bekommen per Mail eine Rechnung und auf diese Weise können sie dann tätig werden. Gut, dass wir es an der Stelle angesprochen haben. Ute?
Ganz herzliche Einladung, die Sommerferien nahen. Es ist Pause, das ist auch gut. Es gibt aber für den, der möchte, auch Kirchenmusik. Die Reihe Kirchenklingen wird fortgesetzt dieses Jahr. Sie startet, also Sie wissen, an den Sonntagen in den Sommerferien um 16.30 Uhr eine Kirchenführung im Kirchenkreis, um 17 Uhr ein Konzert, 50 Minuten und danach ein kleiner Umtrunk. Herzliche Einladung zu dieser Reihe. Ein Plakat hängt aus, es gibt auch Flyer. Und die Reihe startet am kommenden Sonntag, da spielt mein Mann in der frisch renovierten Lutherkirche in Altena. Herzliche Einladung dorthin.
Dann bitte ich den Dirk nach vorne und ich bitte Wiebke und Charlotte nach vorne. Ich weiß nur nicht, wo sie sitzen, aber vielleicht hast du sie schon entdeckt. Warte mal, das Funkmikro ist natürlich auch da. Sekunde. Bitteschön.
Da ist es. Ja, Charlotte Amelung und Wiebke Schäfer. Wir wollen euch beide heute hier verabschieden und euch nochmal sehr herzlich danken für die Zeit, die wir mit euch erlebt haben. Die beiden haben als FSJler hier ein Jahr mitgearbeitet im Lichtblick, im Checkpoint und bei uns auch im Konfi-Unterricht. Ihr wart an verschiedenen Stellen unserer Gemeinde präsent. Euch hat man hier im Gottesdienst oft gesehen, im Anbetungsgottesdienst, beim Musizieren, Trompete und Cello. Die beiden haben mitgemacht, auch bei den Kinder-Action-Tagen und an vielen anderen Stellen mit der Kinderarbeit. Ich denke, Timon und wir sind euch sehr, sehr dankbar, dass ihr diese Zeit mit uns erlebt habt und wollen euch hier eine Rose überreichen. Es war sehr, sehr angenehm mit euch. Ihr wart immer präsent, immer da für uns. Das ist richtig schön gewesen. Wir sind ein bisschen traurig, sogar richtig stark traurig, dass ihr geht. Aber es wird Ersatz kommen, darf ich jetzt schon sagen. Wir werden nach den Ferien 4 neue FSJler begrüßen. Vielleicht könnt ihr uns zum Schluss noch sagen, wir haben ja das Thema Geschichte Gottes. Ihr guckt noch nicht so richtig zurück auf die Zeit, aber was euch die Zeit gegeben hat und was auf euch zukommt. Vielleicht so ein bisschen Deutung eurer Geschichte hier in Versöhnung. Charlotte.
Ja, das Jahr war richtig klasse. Ich habe ganz viele Erfahrungen gesammelt und viele coole Leute kennengelernt und Freundschaften geschlossen und mich persönlich auch sehr viel weiterentwickelt, dass ich vor ein paar Wochen die Musikaufnahmeprüfung gemacht habe und auch bestanden habe, sodass ich im September wahrscheinlich Musik auf Grundschullehramt studieren werde. Ich kann mich Charlotte eigentlich nur anschließen. Also für mich war das ja auch echt eine Bereicherung und ich bin auch dankbar für die vielen guten Erfahrungen und die vielen coolen Leute, die ich kennenlernen durfte. Und ich gehe jetzt nach Bielefeld und mache da eine Ergotherapie-Ausbildung.
Ein Segenswort möchten wir euch mitgeben in Metall. Das könnt ihr euch in eure nächste Wohnung hineinhängen als Erinnerung an die Zeit hier in Iserlohn, Versöhnung. Be still and know that I'm God, aus Psalm 46. Sei stille und erkenne, dass ich Gott bin. Das ist das Wort für dich. Charlotte, du bist so ein auf den ersten Blick stiller Mensch, aber in dir steckt eine Menge Energie und Power. Aber es gibt diese Kraft, die du hast, dieses Talent, still zu sein und erstmal zu überlegen und genau zu tun und zu denken, was will Gott damit tun. Dieses Wort, dieses Segenswort ist für dich. Walk by faith, 2. Korinther 5, Vers 7. Wir leben, wir gehen, wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Das ist für dich, Wiebke. Ich denke, das passt auch gut zu dir, dass du ein Mensch bist voller Glauben. Man sieht es noch nicht, was passiert, aber du hast im Blick, dass mit Gottes Kraft etwas gelingen kann. Ich möchte euch Gottes Segen noch zusprechen. Herr, wir bitten dich für Wiebke, dass du sie begleitest auf ihrem Weg. Wir danken dir für all den Segen, den wir empfangen haben. Viele Jugendliche, auch wir Mitarbeitenden. Und wir bitten dich, dass du ihre Wege nun leitest, wenn sie in die Ärgertherapie, in die Ausbildung geht. Setze sie zum Segen für ihre Mitlernenden und für ihre Familie und für den Bereich, in dem du sie nun gebrauchen möchtest. Und wir beten auch für Charlotte, dass du ihren Weg weiterleitest, ihr hilfst, wenn sie das Musikstudium nun aufnehmen darf, dass du sie begleitest in allem, was sie tut, gib du ihr Kraft aus der Stille, erfülle sie mit deinem Geist. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr leite eure Wege und erfülle euch mit Liebe und Kraft. Amen.
Und wir hören nochmal die 5 nach 5er und freuen uns, dass ihr diesen Gottesdienst mitgestaltet an dieser und den anderen Stellen. Lasst uns beten. Ewiger, uns Menschen doch so nahe Gott, wir sind deine Geschöpfe und dürfen deinen Namen tragen. Dein sind wir und sollen es bleiben, allein weil du uns in deiner Gnade angenommen hast. Dich rufen wir an.
Herr, erbarme dich. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für deine Kirche in aller Welt. Wir tun das in besonderer Weise für unsere Partnergemeinden im Kongo, in Berlin und in Nowotscherkassk. Lass sie dein Evangelium überzeugend weitertragen. Ermutige sie, auch ungewohnte Wege zu beschreiten. Überwinde Erstarrung und Selbstgenügsamkeit. Die Schar deiner Zeugen reiche bis an das Ende der Welt, bis an die Grenzen der Welt. Dich rufen wir an, Herr, erbarme dich.
Vater, wir bitten dich für die Menschen, deren Inneres leer und ausgebrannt ist, für alle, die Angst haben vor dem Leben und vor dem Sterben. Erfülle sie mit neuem, ermutigendem Geist, führe sie aus der Enge ihres Lebens heraus. Lass sie deine angebotene Hand erkennen und ergreifen. Dich rufen wir an. Herr, erbarme dich.
Guter Gott, wir bitten dich für unser Land nach dem G20-Gipfel in Hamburg. Du siehst die Regierenden, die mühsam in Gesprächen Wege aufeinander zugesucht haben. Du siehst die Protestierenden, die die Welt sich anders wünschen und ihren Widerspruch laut werden ließen. Guter Gott, wir sind entsetzt über die Gewalttaten, die einige von ihnen vollbracht haben und wie wenig Deeskalation gesucht wurde. Herr, wehre dem Hass, der sich immer wieder auftut. Lass deinen Frieden einziehen. Dich rufen wir an.
Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für die, die in dieser Stadt feiern, auf dem Schützenfest, auf dem Friedensfest. Hilf ihnen, sich auch über den eigenen Tellerrand hinweg wahrzunehmen. Wir sind so vielfältig und können uns dennoch achten und einander beistehen. Lehre uns das in deinem Geist der Liebe und der Barmherzigkeit. Dich rufen wir an, Herr, erbarme dich.
Wir bitten dich für alle, die wegfahren in den folgenden Wochen und für sich Entspannung, Erholung und neue Kraft suchen, und für die, die hierbleiben, die den Alltag zum Blühen bringen wollen und die Stellung halten in vielen Dingen. Gib uns Zeit, Geduld und Freude in dem, was wir tun. Dich rufen wir an. Herr, erbarme dich.
Und wir beten gemeinsam mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie noch einmal Platz. Wir hören noch In dir ist Freude vom Chor 5:5.
Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Den Schlusssegen erleben wir jetzt nicht für uns allein in der Kirche, sondern mit den Kindern draußen. Und wir gehen auch mit demselben Lied raus, das wir vorhin eingestimmt haben, als die Kinder rausgingen. Dieses We are marching in the light of God, beginnen mit dem Sia Hamba, Eko Carmen Quen Cos. Und dann singen wir die englische Fassung We are marching in the light of God. Und dann gehen wir mit diesem Lied auf den Lippen heraus und bilden draußen vor der Kirche einen großen Kreis. Nehmen Sie das Liedblatt mit, Sie brauchen es draußen noch.